Wir haben die Passionsgeschichte gelesen nach Johannes und ich meinte, wir sollten heute am Ostersonntag auch ein Stück aus der Ostergeschichte nach Johannes lesen. Morgen werde ich dann über den Predigtext von heute predigen, über 1. Korinther 15. Johannes 20, Vers 11 bis 18. Maria aber stand vor dem Grabe und weinte draußen. Als sie nun weinte, schaute sie in das Grab und sie zwei Engel in weißen Kleidern sitzen, einen zu den Häupten und den anderen zu den Füßen, da sie den Leichnam Jesu hingelegt hatten. Und dieselben sprachen zu ihr: Frau, was weinst du? Sie spricht zu ihnen: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Und als sie das sagte, wandte sie sich zurück und sieht Jesus stehen und weiß nicht, dass es Jesus ist. Spricht Jesus zu ihr: Weib, was weinest du? Wen suchst du? Sie meint, es sei der Gärtner, und spricht zu ihm: Herr, hast du ihn weggetragen, so sage mir, wo hast du ihn hingelegt, so will ich ihn holen. Spricht Jesus zu ihr: Maria. Da wandte sie sich um und spricht zu ihm auf Hebräisch: Rabuni, das heißt Meister. Spricht Jesus zu ihr: Rühre mich nicht an, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber hin zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena kommt und verkündigt den Jüngern: Ich habe den Herrn gesehen und solches hat er zu mir gesagt. Gib du uns, Herr, den Osterglauben. Amen. Das gehört für viele Menschen am Ostertag dazu, dass sie sich freuen über die erwachende Natur. Ich habe mich auch gefreut, wie heute Morgen die Sonne herauskam und wenn wir etwas spüren vom anbrechenden Frühling. Das nimmt ja jeden irgendwo mit, nur hat es mit der Osterfreude recht wenig zu tun. Die Botschaft von der Auferstehung Jesu setzt wo ganz anders an. Und da bin ich froh, dass wir heute diesen Predigtabschnitt haben. Da wird uns von einer weinenden Frau erzählt, die eigentlich eine Jüngerin Jesu sein müsste. Und da denkt man ja, dass das so Leute sind, die in jeder Lage immer wieder auf die Füße kommen und die immer das rechte Wort auf der Zunge haben. Nein, das ist heute Morgen eine Botschaft an uns, weil das in unserem Leben geschehen kann, dass wir nicht mehr aus und ein wissen und dass wir mit dem Schmerz, der uns getroffen hat, nicht mehr fertig werden. Es ist so falsch, wenn wir immer wieder zu dem Missverständnis Anlass geben könnten, als ob wir immer Lösungen hätten. Nein, wir haben einen auferstandenen Herrn, der uns tröstet. Das ist Christenglaube. In unserem Leben finden sich Tränen und Trauer und Verzweiflung und Müdigkeit. Diese Maria, die vor dem Grabe steht, wird vom auferstandenen Herrn gerufen. Es sind viele unter uns, die auch mit dem Tod sehr schmerzliche Erfahrungen gemacht haben. Und es sind manche, die schon daran denken, ob nicht in ihrem Leben unter den kleinen Krankheitszeichen schon der große Feind sich verbirgt. Und dann müssen wir immer wieder sagen, es ist eben etwas anderes als das Erwachen des Frühlings und das Fallen der Blätter im Herbst, was im Tod uns widerfährt. Ich kenne kein menschliches Trostwort, das uns über die Schwelle des Todes hinweghelfen könnte. Am wenigsten dieses sich anpassen und sich gewöhnen, wir müssen uns dreinschicken. In der Bibel wird anders vom Tod gesprochen. Er ist der Feind meines Lebens. Der will vernichten, was Gott mir gegeben hat. Und darum sind wir auch immer wieder so schwer geschlagen und getroffen von der Macht des Todes in unserer Welt. Ich denke, wir Christen wären die Einzigen, die das immer wieder befreiend ehrlich aussprechen könnten. Es gibt keine Tröstung. Darum gibt es auch so viele verbitterte Trauernde. Irgendwas hat sie irgendwo verbittert. Doch der Grund liegt ja viel tiefer. Der Schmerz des Todes war es. Welchen Trost soll es denn geben können? Vielleicht das Vergessen, wenn das Trost sein soll, dass eine Frau die Liebe ihres Mannes vergisst, dass eine Mutter ihr Kind vergisst, das sie hergeben muss, kann das Trost sein? Da setzt unser Herr ein und er bringt uns eine Osterbotschaft. Er selbst hat diesen Tod außer Kraft gesetzt. Er selbst hat diesen Tod überwunden. Er selbst hat diesen Tod gesprengt. Er lebt. Er war tot und ist lebendig geworden. Ich möchte drei Dinge heute von diesem Auferstandenen uns zuerst sagen. Das Erste, er sucht die Verzweifelten. Man wundert sich immer wieder, warum die Jünger Jesu überhaupt überrascht waren, dass Jesus auferstanden ist. In diesen Osterberichten ist ja so beschrieben, dass das Herz eines Historikers lachen muss. Glaubwürdig, echt, in verschiedenen Berichten immer wieder das eine bezeugt. Es kam für die Jünger völlig überraschend. Da ist ein ganz ursprünglich glaubwürdiges Zeugnis zusammengefasst. Warum haben sie denn nicht damit gerechnet? Jesus hat es ihnen doch oft gesagt, dass er auferstehen wird, in Bildern und in klarer Sprache, dass er zum Vater geht. Warum konnten sie denn das nicht fassen? Die Osterbotschaft kann kein Mensch gedanklich fassen. Ich kann das in mein irdisches Denken gar nie einbauen. Denn die Botschaft, dass der Tod überwunden ist, sprengt alle meine Erfahrungen. Und darum tut jede Theologie an dieser Stelle schwer, denn sie kann das in ihr Denkschema nie einbauen. Was hier uns verkündigt wird, ist das Sprengen jeder menschlichen Vorstellung und Meinung. Mein Denken ist immer vom Tod begrenzt, von irdischen Möglichkeiten, von dem Sichtbaren, das mein Weltbild prägt. Und auf einmal soll ich das fassen können. Das hilft doch uns viel, dass es für die Jünger damals gar nicht leichter war. Selbst als sie die Zeugen hörten, konnten sie es noch nicht fassen. Ein Thomas hat dann noch leugnen müssen. Für die Maria war der Schmerz des Sterbens Jesu besonders schwer. Einige von Ihnen haben ja den Jesusfilm gesehen. Ich habe die entscheidenden Passagen wegen der Passionsandacht nicht gesehen, wo es um diese Maria Magdalena geht. Ich habe nur noch einen Rest gesehen. Ich meine, auch im Film wurde es verwechselt. Das passiert immer wieder. Die Maria Magdalena ist nicht die große Sünderin. Aber in der Bibel wird von der Maria Magdalena, um die es hier geht, gesagt, dass der Herr ihr 7 Teufel ausgetrieben hat. Wir wissen nicht, was das für Teufel war. Wir brauchen es auch nicht wissen. Und wir wollen unsere Fantasie hier gar nicht spielen lassen. Sie war eine Frau, die furchtbar gelitten hat unter finsteren Mächten. Und sie wollte, dass diese Mächte in ihrem Leben keinen Raum haben. Und sie kämpfte dagegen an und sie war wehrlos diesen Mächten ausgeliefert. Wir wissen doch, um was es hier geht. Dass es das gibt, Herrschaft des Bösen, dunkle Mächte, die uns regieren. Und dann kam Jesus und hat sie frei gemacht. Das war das große Wunder. Ein neues Leben begann. Sie konnte Gott dienen. Sie hatte ein Auge für das Schöne und Feine und Edle bekommen. Und sie wollte in der Nähe Jesu bleiben und jetzt war Jesus tot. Wir verstehen doch, was bei dieser Frau zusammenbrach. Sie hat Angst, kommen denn die Teufel wieder? Kommen die finsteren Mächte wieder? Das ist gut, dass wir auch hier wieder sehen, wie schwach Christen sind. Das Ganze, was das Christenleben ausmacht, ist das Vertrauen auf den starken Herrn, dem sie gehören. Er hat sie erlöst. Darum weinen sie hemmungslos vor dem Grab. Was soll denn jetzt noch werden? Und da ist uns heute Morgen diese große Mitteilung gemacht. Jesus sucht solche verzweifelten Menschen, die ganz große Angst vor sich selber haben. Die sagen, ich komme doch mit meinem Leben nicht durch. Ich bin viel zu schwach. Und wenn die Versuchung bei mir beginnt und wenn das Böse über mich kommt, was soll ich denn tun? Da ist Jesus schon zu ihr getreten, ohne dass sie ihn kennt. Welch eine Osterbotschaft. So viele Christen, die mutlos, traurig sind, verunsichert, und er steht da und geht auf sie zu. Er überfährt die Maria gar nicht. Wir hätten das ganz anders gemacht, und ich fürchte, dass wir in unserer Seelsorge oft viel ungestümer sind als unser Herr. Wie vorsichtig und zart macht das Jesus. Er tritt auf die Maria zu und wirbt um sie, ob die Maria nicht anerkennen will, dass er den Tod schon überwunden hat und dass er der starke Herr bei ihr ist. Wir haben in unseren Tagen viele Diskussionen und Gespräche über Glaubenszweifel und am allermeisten, wie denn die Auferstehung Jesu in unserer Zeit zu interpretieren sei. Ich halte nichts von diesen kümmerlichen Erklärungsversuchen, wenn einer meint, das sei Übertragung der Osterbotschaft. Die Sache Jesu geht weiter. Es ist doch ganz anders. Er ist in seiner Person bei den suchenden und verzweifelten Menschen und möchte sie selbst gewiss machen. Und wir können in unserem Dienst als Seelsorger und Prediger oder Missionare nur das weiter bezeugen und den Menschen sagen, da, Maria, dreh dich doch um, er ist doch schon unter dir, in deiner Nähe, bei dir. Sie sagt, sie haben meinen Herrn weggenommen. Da der große bayerische Kirchenpräsident Hermann Betzel immer wieder in seinen Osterpredigten davon gesprochen, um die Jahrhundertwende, und hat gesagt, das ist die Klage der vielen Evangelischen, die sagen, eine Theologie hat uns unseren Christus geraubt. Uns hat man unseren Kinderglauben weggenommen. Und dann sagt Hermann Betzel, das kann man mit Märchen und mit Gedanken tun. Aber den Herrn können sie dir doch nicht rauben. Der ist doch da. Was sie wegtragen können, lass sie doch wegtragen. Wer auf den auferstandenen Jesus schaut, dessen Glaube wird doch nicht angetastet von dem Reden der Ungläubigen und von dem, was die Feinde Jesu tun. Wir wollen das auch hier sagen. Es ist leider sehr viel zerstört worden an dieser Stelle vom auferstandenen Christus. Aber da, wo er wieder unter uns tritt und zu uns redet, da fängt unser Glaube wieder neu zu leben an. Ja, du lebst und du hast den Tod überwunden. Ich glaube dir, Jesus. Ich kann es nicht in mein menschliches Denken einordnen, aber dir kann ich trauen. Und dir kann ich folgen. Es sind so viele kleine Beobachtungen noch an diesem Predigtext mir wichtig. Von dieser zarten Seelsorge Jesu reden auch die Fragen, die Jesus an die Maria stellt. Wen suchst du? Er geht ihr ganz genau nach. Und er zeigt immer wieder, in unserem Glauben geht es nicht um Lehren, die wir erkennen wollen. Und nicht um Weisheiten und auch nicht um Theologien. Sonst geht um eine Person, die wir erkennen wollen und den wir suchen. Wen suchst du? Frau, was weinst du? Er ist der Seelsorger, der Auferstandene sucht die Verzweifelten. Das Zweite, er ruft Menschen mit Namen. Er ruft Menschen mit Namen. Die Maria begreift erst, dass Jesus vor ihr steht, als er sie mit Namen anruft. Auch darüber kann man lange herumrätseln. Warum hat sie denn Jesus an seiner Gestalt nicht erkannt? Ich meine, dass es nicht so kompliziert ist. Sie hat das Bild des Gekreuzigten vor Augen und Jesus trägt schon das Bild der Herrlichkeit. Obwohl es der gleiche Leib ist, der nun in neuer Herrlichkeit erstanden ist, ist das so wunderbar anders und größer, als es mit unseren Augen begriffen werden kann. Und auch Paulus spricht von dem Geheimnis, wenn wir einmal diesen geistlichen Leib haben, diesen neuen Leib in der Auferstehung, dass alles Begrenzte, Schwächliche an uns, Kümmerliche, Sündhafte abfällt. Sie hat das gar nicht aufs Erste auch merken können. Sie hat ja auch gar nicht damit gerechnet, dass Jesus da sein könnte. Aber dann erkennt sie Jesus an dem Ruf Maria. Sie hat diesen Ruf einmal gehört, damals, als die 7 Teufel von ihr wichen. Maria. Das war der Ruf Jesu über ihrem Leben. Ich meine, jeder Mensch hört diesen Ruf dann, wenn er an seiner Bekehrung steht. Wenn der Herr ihn ruft und sagt, ich will dich. Und wenn es ganz persönlich auf einen zugesprochen wird, du und dein Leben. Und wenn der Herr gebietend vor uns steht, da geht es nicht um Christentum und Konfessionen, sondern um den Herrn, der unser Leben prägen will und allein über uns bestimmen will. Und Jesus hat es auch zum Kennzeichen gemacht. Meine Schafe hören meine Stimme. Darin finden sich Christen auch unter vielfältigen Konfessionen heute zurecht. Sie hören die Stimme des guten Hirten, wenn er sie ruft. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein, du gehörst mir. Und dann könnten wir das ja auch beobachten an neutestamentlichen Bekehrungsgeschichten, wie dieser stolze Saulus in seinem Trotzen gegen den Ruf Gottes nach Damaskus reitet. Und auf einmal hört er die Stimme des Auferstandenen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und genauso bricht ihm eine Welt zusammen. Ich wusste gar nicht, wer du bist. Mir tut das heute immer weh, wenn wir uns mit so dummen Sätzen modischer Theologie auseinandersetzen. Und wenn dann der Eindruck entstehen könnte, es sei da nur ein Theologengezänk. Wir sagen das frei heraus, uns geht's doch nicht um unsere Meinung. Uns geht's doch darum, dass Menschen erkennen, er lebt und dass sie seinen Ruf hören und dem Auferstandenen begegnen, so wie er Saulus begriffen hat. Das ist nicht nur ein Mythos, sondern hier ist die Person des Auferstandenen, der in mein Leben hinein will und der mein Herr sein will. Und so ruft sie auch Jesus, Rabuni, mein Meister, mein Lehrer, mein Herr. Wir kennen in einer autoritätsfremden Zeit nicht mehr die Bedeutung des Lehrer-Schüler-Verhältnisses oder dessen, was es bedeutet, Herr zu sagen zu Jesus Christus. Er will Herr meines Lebens sein. Er will bestimmen. Er will ein verlottertes Leben neu ordnen und auf sein ewiges Ziel hin ausrichten. Er will in unser kümmerliches Leben hinein einen Strahl fallen lassen von seinem neuen, ewigen Leben her. Noch ein drittes, er führt uns in eine neue Welt hinein. Das ist eine ganz merkwürdige Wendung in diesem Osterbericht festgehalten. Rühre mich nicht an. Warum darf denn die Maria Magdalena Jesus nicht anrühren? Darf man Jesus nicht anrühren? So kam mir es früher immer vor, wenn ich mit meinen ersten Lateinkenntnissen an einem Bild gelesen habe, noli me tangere, berühre mich nicht. Gleichzeitig war das mir so, als wie wenn Jesus den Abstand aufrichten soll. Ich bin viel zu hoch, als dass ihr mich fassen könntet. Ist das hier gemeint? Nein, ganz bestimmt nicht. Es heißt ja, ich bin noch nicht aufgefahren. Jesus ist noch nicht in sein Amt eingesetzt. Das geschieht ja erst in der Himmelfahrt, dass er zur Rechten des Vaters sitzt und nun das ganze Amt übertragen bekommen hat. Und seit diesem Tag, wo Jesus dort in seiner himmlischen Herrschaft eingesetzt sitzt, gilt es für uns, wir dürfen ihn berühren. Ja, noch viel mehr, er will ja Wohnung bei uns machen durch seinen Heiligen Geist. Natürlich müssen wir ihn berühren, wir müssen ihn fassen. Und Paulus schreibt in Philipper 3, ich habe als Lebensziel immer mehr von der Auferstehungskraft Jesu zu fassen. Ich will nur noch ihn berühren. Ich will nur noch ihn fassen, damit seine Kraft in meinem irdischen Leben schon zum Zuge kommen kann. Das soll kein Missverständnis hier an diesem Osterbericht sein, als ob wir jetzt in ehrfürchtiger Hochachtung ferne von ihm stehen, sondern nein, ihm geht es ja gerade darum, dass heute dieser Ostertag ein Tag wird, wo er herrschen kann. Und dass heute in unserer Welt, in der wir leben, schon sein Reich ausgebreitet wird. In unserem Fleisch, so wie wir unseren Körper haben, in unserer Berufswelt, in unseren Familien, in unseren Gesprächen. Er will doch der Herr sein. Darum bricht eine neue Welt an am Ostermorgen mit dem Auferstandenen. Der will, dass wir ihn berühren. Ich darf meine kleine, schwache, zitternde Hand in die Hand Jesu legen. Ich habe diesen Satz Ihnen oft gesagt, ich habe ihn zum ersten Mal gehört, 1975, in Uganda bei der großen Konferenz, als ihn Festo Kiwenchra aussprach. Und er ist mir ein Vermächtnis auch dieser verfolgten Christen dort in Afrika. Ich darf meine kleine zitternde Hand in die starke Hand Jesu legen. Ich darf in meinem Sterben, in der letzten Stunde, in der Todesangst, die Hand Jesu fassen. Ich darf es dort, wo die Sünde mein Leben beherrscht, so machen wie die Frau in ihrer Krankheit, die nur den Saum des Gewandes Jesu fasst und geheilt wird. Gerade weil er auferstanden ist, darf ich ihn berühren. Und darum bricht eine neue Welt an, wo die Schwachen und die Mutlosen und die Armen ihre Hände ausstrecken zum Auferstandenen. Er ruft uns heute, ich lebe und ihr sollt auch leben. Es soll etwas Neues anbrechen. Die Schatten des Todes sollen eingerissen werden und beseitigt werden. Er will heute und alle Tage bei uns herrschen als der auferstandene Herr. Amen. Wir wollen beten. Herr, du kennst alle unsere Verunsicherungen, unsere Zweifel und Fragen. Ja, du kannst allein unseren Glauben wecken. Und darum bitten wir dich, geh jedem nach, der dich als den Auferstandenen nicht kennt, und rede du mit ihm. Wir können nur Zeugendienst tun, Hilfsdienste, das Weitererzählen, was wir bei dir erfahren haben. Lass das doch alle Christen wieder erkennen, was deine Auferstehungskraft bewirken kann. Du gibst uns Sieg, Sieg auch über alle Höllenmächte, Sieg auch über alle Teufel, über alle Versuchungen, über alles Böse. In deinem Namen können wir alles unter die Füße treten. Hilf uns nun, wenn wir in dieses neue Leben hineintreten, dass wir uns deines großen Rufes bewusst sind und dass wir das in der ganzen Weite nun auch darstellen und immer mehr deine Kraft der Auferstehung suchen und erfahren. Wir bitten dich für die Kranken. Wir rufen dich an für die Angefochtenen und für die Schwermütigen. Lass du es sie auch erfahren. Die Sterbenden, aber auch alle, die um deines Namens willen verfolgt sind. Dann schaffe du in ihnen dieses große Zeugnis, dass sie auch im Anblick der Leiden
dich loben und deinen Namen rühmen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun will der Herr seinen Segen auf uns legen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.